Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt Sie heute herzlich Daniela Wiesler. Die Rollläden schließen sich von Zauberhand, die Musik folgt uns von Raum zu Raum. Der Kühlschrank füllt sich fast von allein und unser Bett erzählt uns, wann genau wir in der Nacht geträumt haben. Etwa jeder sechste deutsche Haushalt ist smart vernetzt, Tendenz sehr stark steigend. Die Technik wird immer ausgereifter und ihre Fehler seltener, aber ist das vernetzte Zuhause immer von Vorteil? Und was macht das eigentlich auch auf lange Sicht mit uns Menschen und mit der Gesellschaft? Segen oder Fluch, das vernetzte Zuhause steht heute im Mittelpunkt der Lebenszeit und dazu haben wir uns Gäste eingeladen. Das ist zum einen zugeschaltet von seiner Forschungsreise aus Lausanne, Professor Dr. Jens Groß-Klags, Leiter des Lehrstuhls für Cybertrust an der Technischen Universität München, die sich mit Sicherheit und Privatsphäre im Internet beschäftigt, unter anderem. Guten Morgen, Herr Groß-Klags.
Ja, schönen guten Morgen.
Und bei mir im Studio begrüße ich Sven Hevel, Geschäftsführer von Home and Smart, einem unabhängigen Verbraucherportal rund um das Thema Smart Homes. Willkommen, guten Morgen auch Ihnen, Herr Hevel.
Grüß Gott, guten Morgen.
Segen oder Fluch, das vernetzte Zuhause ist Thema in der Lebenszeit. Wir sind gespannt, auch zu hören, was ist Ihre Haltung dazu? Haben Sie Ihr Zuhause digital vernetzt? Und wenn ja, wie sieht das konkret aus? Was nutzen Sie in Ihrem Alltag und warum haben Sie sich dazu entschieden? Oder sagen Sie, mein Leben ist überall schon voll von digitalen Lösungen, mein Heim soll frei davon sein. Was hat Sie dann dazu bewegt? Und welche Gedanken machen Sie sich vielleicht auch schon über die Datensicherheit des Ganzen? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Wie sieht Ihr Zuhause aus in Bezug auf die smarte Vernetzung? Dazu hat sich meine Kollegin Theresa Bohrer umgehört.
Ich benutze Sprachassistenten Siri und Alexa. Dann benutze ich noch digitale Lightpanels, also Beleuchtung. Ich habe alle Heizkörperthermostate in der Wohnung auf digital umgestellt und vernetzt. Dann habe ich eine Steckdose und mittlerweile sogar einen Saugroboter.
Ich nutze eine Alexa und eine Glühbirne, die quasi übers Wi-Fi gesteuert wird, also die ich mit Alexa steuern kann oder von meinem Handy aus.
Ich habe in jedem wichtigen Zimmer einen Alexa Echo stehen und darüber hinaus noch eine Infrarotfernbedienung, um so Geräte wie meine alte Stereoanlage zu bedienen oder meinen nicht smarten Fernseher. Einige Freunde von mir haben schon solche Geräte und ich wollte das halt auch ganz gerne mal ausprobieren, weil ich super interessiert bin an allen neuen technischen Schnickschnack, den es so gibt. Bisschen, weiß ich nicht, Smart Home, Virtual Reality und alles. Das probiere ich halt super gerne aus.
Den Saugroboter, das war auch so eine Idee, mit der habe ich mich lange beschäftigt. Aber es ist schon eine nette Sache. Wenn der einmal am Tag durchläuft, dann findet der immer noch Sachen, wo ich denke, wo kommt das her? Ich habe Angst, aber es ist eine Bequemlichkeitssache.
Größter Vorteil ist, dass ich nicht mehr hinter die Couch greifen muss, um eine Lampe anzumachen. Das hat mich tatsächlich am meisten genervt. Ansonsten ist auch ganz schön, dass man halt einfach die Musik darüber steuern kann. Und wenn irgendwer reinkommt ins Zimmer, sagt man einfach, hey, Musik aus und dann ist halt Stopp.
Diese Geräte bereichern durchaus meinen Alltag. Erstmal finde ich es ganz angenehm, wenn ich unterwegs bin und gerade nach Hause komme, schon mal vom Handy aus Licht anzumachen und irgendwie Musik einzustellen. Ist halt natürlich viel Spielerei, aber was einfach Spaß macht.
Das größte Problem, was ich damit habe, ist, dass die Alexa-Dinger jedem, der vorbeigeht und nachfragt, erzählen, was gerade an Lieferungen von Amazon unterwegs ist, weil da so ein gelber Ring dann leuchtet. Das habe ich halt noch nicht ausgeschaltet, aber da ich nichts Schlimmes bestelle, passt das schon.
Komplikationen habe ich jetzt selten gehabt. Ja, manchmal verstehen die Sprachassistenten einen nicht so ganz optimal. Dann besteht ja immer noch die Möglichkeit, das von Hand anzustoßen, halt über Smartphone, Tablet, Computer. Das ist dann aber eher das Problem von manchen Sprachassistenten. Die einen funktionieren besser in der Spracherkennung, die anderen schlechter. Der Staubsauger fährt sich natürlich gern mal fest. Das liegt dann aber am Menschen, wenn da irgendwas rumsteht, was da nicht hingehört. Eine schöne Spielerei, die man jetzt nicht unbedingt wirklich braucht, aber die, wenn man mir die morgen wegnehmen würde, ich doch schon etwas vermissen würde.
Herr Hevel, was wir da gehört haben, der Staubsauger, der sich nur dann festhält, wenn ein Mensch irgendwas Unnötiges in der Wohnung rumstehen hat. Die ganzen anderen Erfahrungen aus Ihrem Verbraucherportal, was kriegen Sie da an Rückmeldungen? Ist das, was wir gerade gehört haben, mittlerweile zu Hause unter den jüngeren Menschen zumindest so die Standardausstattung an Vernetzung oder sind unsere Befragten da schon ziemlich weit voran?
Das ist schon ein gutes Abbild dessen, was wir auch auf unserem Portal Home and Smart spüren. Tatsächlich haben wir bei unseren Hörern eine sehr hohe Gruppe, die im Zentrum ihres Smartphones den digitalen Sprachassistenten haben. Und da ganz vorne natürlich ist Amazon Echo-Produkt. Das haben wir jetzt in den Einspielungen auch gehört. Und die typischen Anwendungsfälle, die hier gerade genannt wurden, sind auch die, die wir auf unserem Portal in den Abverkaufen, die wir gestalten, nachmessen. Also das meiste, was wir verkaufen, sind tatsächlich Lichtlösungen, also smarte Glühbirnen, smarte Steckdosen. Und tatsächlich dann auch diese ganzen Sachen wie Saugroboter, Mähroboter, das sind Sachen, die natürlich saisonal sehr stark angefragt werden, vor allem natürlich die Mähroboter, aber die haben dann im Frühjahr wirklich einen enormen Peak an Abverkäufen. Insofern kann ich da sehr gut nachvollziehen. Was auch passiert, ist das ganze Thema multimediales Steuerung, ja, also Musik, TV und das auch Multiroom, also in verschiedenen Räumen. Das hatten wir auch gerade in Anspielung gehört, dass man in mehreren Zimmern entsprechend die Echos hat. Und was auch viel genutzt wird, ist dann die Kommunikation zwischen den Zimmern, weil man darüber auch lokal Nachrichten schnell, also Audionachrichten hin und her schieben kann. Also so ein Heimtelefon im Prinzip hat.
Ich glaube, das müssen Sie jetzt nochmal für Menschen, die nicht vernetzt sind, nochmal erklären, was das eigentlich bedeutet. Also so ein Sprachassistent, ja. Alexa, da haben alle schon mal von gehört. Ja. Aber was genau kann man denn damit machen? Wenn man keine hat, weiß man es nicht.
Ja, also das ist eine große Plastik. Box, ja, und die hatten ein Mikrofon und hatten einen Lautsprecher und ich spreche mit ihr. Ein Aktivierungswort ist das an Alexa. Sag ich, Alexa, mach
oder,
bitte.
Oder andere Sprachassistenten.
Oder andere, ja, es gibt natürlich von Google und Apple gibt es auch noch weiter, klar. Und dann spreche ich einen Befehl aus oder eine Frage aus und das wird dann verarbeitet und so wie beim Webbrowser auch, wo ich irgendwas eingebe, bekomme ich das Ergebnis dann wieder über Ton ausgespielt oder es wird eine Aktion ausgeführt, Lampe an oder Lampe ausgeschaltet.
Also ich kann auch recherchieren lassen, ich kann fragen, wie ist das Wetter in Irland, ja. Dann kriege ich das gesagt.
Ja. Oder Sie sagen, irgendwie zeigen mir auf Wikipedia den und den Eintrag, dann wird das vorgelesen. Ja. Oder Sie können Karaoke machen damit, also so Spielereien, die natürlich dann für Kinder sehr interessant sind. Aber eben auch Steuerung von den ganzen Geräten, die Alexa-kompatibel sind beispielsweise. Mhm.
Vielleicht sagen Sie noch mal ein Wort dazu, weil Sie von Abverkäufen sprechen. Ihre Verbraucherplattform ist unabhängig. Sie testen Geräte und stehen auch zur Verfügung für die Verbraucher, wenn Fragen haben und wenn die Probleme haben. Insgesamt dann kommen die zu Ihnen. Das heißt, Sie können auch von den Erfahrungen jetzt erzählen.
Ja, also das war auch in der Konstruktion der Firma vor 3 Jahren genau die Lücke, die wir gesehen haben. Es gibt eine hohe Unsicherheit und damals war die noch größer, was das Thema Smart Home angeht. Und wir haben gesagt, was fehlt, ist eigentlich an Informationsplattformen, die durch reiche Redaktion den Leuten draußen sagt, was gibt es für Lösungen, in welchen Segmenten, welche Produkte gibt es am Markt, von welchen Herstellern und was können die, also was sind die Vor- und Nachteile von diesen Produkten. Was wir sind nicht der Warenkorb, wir sind nicht der Shop. Das heißt, dann linken wir raus zu einer Amazon oder zu einem anderen Online-Shop und dort wird der Kauf durchgeführt. Wir sagen mehr, wir sind das Chip.de für Smart Home, also die Informationsplattform dazwischen drin, die sind wir. Und natürlich kommt dann auch Feedback von den Nutzern über E-Mail rein, die sagen, wir haben die und die Frage so und so, was, wie geht denn das? Und das meiste Nutzerfeedback, was wir bekommen, ist einfach, welche Seiten werden wie oft und wie lange angeschaut und welche Abverkäufe passieren hinten dran.
So kriegen Sie wieder Ihre Rückmeldung für Ihre Forschung sozusagen.
Exakt, genau.
Herr Groß-Klags, das ist jetzt so ein bisschen die schöne neue Welt, die wir da gerade gezeichnet bekommen haben, die ja offenbar schon sehr große Realität ist in einigen Haushalten oder in vielen Haushalten. Aber das Vernetzen bedeutet ja auch, dass Daten generiert werden und dass auf diese Daten auch von außen zugegriffen werden kann. Und da kommt Ihr Lehrstuhl für Cybertrust ins Spiel. Was genau forschen Sie dort?
Der Lehrstuhl für Cybertrust ist ein interdisziplinärer Lehrstuhl oder eine Forschergruppe, die sehr interdisziplinär agiert. Wir sind in der Fakultät für Informatik, aber wir schauen uns Themen in der Informatik, insbesondere im Bereich Privatheit und Sicherheit, hauptsächlich von der sozialwissenschaftlichen Perspektive an, sei es jetzt von der ökonomischen Perspektive oder von der verhaltenswissenschaftlichen Perspektive. Das ist natürlich ein extrem interessantes Arbeitsumfeld in einer der inspirierendsten Informatikfakultäten in Deutschland, eben über den Tellerrand so ein bisschen hinauszuschauen, um zu bewerten, welche gesellschaftlichen Einflüsse gibt es, wie reagieren Nutzer auf neue Technologien, wo sind ihre Sorgen, aber wo sind auch Hoffnungen oder wo sind Chancen, die sich aus neuen Technologien ergeben.
Vielleicht erstmal so
bestimmte Studien.
Ja. Ja, bitte, ich wollte nur nachhalten, wenn Sie einmal generell schauen auf dieses Thema, erstmal, wir werden später noch tiefer darauf einsteigen, die Daten, die von außen, auf die von außen ja auch zugegriffen werden kann, was ist so Ihre Haltung dazu?
Es ist sicherlich ein fundamentaler Wechsel, wenn man sich überlegt, dass wir mit solchen Technologien, die jetzt eben auch im Smart-Home-Bereich populärer werden, zum ersten Mal Unternehmen wirklich in unsere privaten Räume einladen. Sei es nun große Internetunternehmen aus den USA oder auch Startups aus verschiedenen Ländern und aus verschiedenen Bereichen. Und das ist, wie gesagt, sicherlich ein großer Wechsel. In der Vergangenheit konnte man sicherlich davon ausgehen, dass unsere eigene Wohnung immer noch ein Rückzugsraum ist, wo man eben nicht beobachtbar ist. Und damit ergeben sich natürlich viele fundamentale Änderungen.
Was
zum Beispiel, wenn es um...
Entschuldigung, ja? Nee, jetzt reden Sie euch weiter. Wir haben ein bisschen Verzögerung in der Leitung, deswegen...
Ja, vielleicht ist die Schweiz doch etwas weiter weg, als man denkt. Zum Beispiel, wenn es um das Thema der Beobachtbarkeit geht. Auf der einen Seite durch verschiedene Technologien, wo man eben in ständigen Kontakt mit den Familienangehörigen sein kann, seien es jetzt die eigenen Kinder oder der Partner oder die Eltern. Auf der einen Seite gibt es natürlich ein Gefühl der Sicherheit, gerade zum Beispiel, wenn es um den Bereich Assisted Living geht, dass man sich sicher sein kann, dass es hilfebedürftigen Individuen gut geht, seien sie nur alt oder jung oder in irgendeiner Art und Weise krank. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass das schon fast in eine Art Überwachung übergleitet, auch im persönlichen Bereich. Wenn man mit Individuen spricht, die eben Erfahrungen gemacht haben mit Stalking oder generell Belästigungen im Internet, die haben sicherlich einen ganz anderen Blickwinkel, wie sich es aus meinen persönlichen Gesprächen ergeben hat, als auch in anderen Bereichen zum Beispiel.
Das heißt, ich kann von unterwegs sehen, ob mein pubertierender Sohn jetzt tatsächlich am Schreibtisch sitzt oder auf dem Sofa liegt oder ob die Reinemachfrau tatsächlich unterwegs ist oder was auch immer tut. Ne? Also man, es ist ein Grad der Überwachung auch im privaten Bereich, ne?
Genau, und das ist ein sehr gutes Stichwort, weil diese verschiedenen Beispiele eben auch aufzeigen, dass eben das Privatsphärebedürfnis des Einzelnen extrem unterschiedlich sein kann. Ich habe Stalking erwähnt, ich habe diese, Sie haben eben diese etwas privaten Momente erlebt, wo man nicht beobachtet werden möchte. Für andere geht es eher um monetäre Aspekte, wie zum Beispiel das, wenn von einem schon Daten gesammelt werden, dass man dann auch an der Gewinnschaffung sozusagen beteiligt wird durch Werbung etc. Also es gibt da wirklich ein ganz breites Spektrum und das macht es natürlich extrem schwer, dort einen Konsensus zu finden, was ist jetzt eigentlich erlaubt in Sachen Datensammlung, Vernetztheit, Beobachtbarkeit etc., so dass es eigentlich für alle Menschen gleichmäßig gut bewertbar ist.
Und deswegen wollen wir auch heute in der Sendung darüber reden. Sie können gerne anrufen, meine Damen und Herren, unter 00800 4464 4464 sich melden oder mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir haben jetzt in der Leitung Martin Mönch aus Köln. Guten Morgen, Herr Mönch.
Hallo, guten Morgen.
Wie sieht Ihr Zuhause aus?
Ja, ich habe mich tatsächlich komplett smart eingerichtet. Ich bin da relativ technikaffin und habe mich auch sehr damit beschäftigt. Und mein Zuhause ist jetzt smart.
Das bedeutet was?
Das bedeutet, dass ich zum Beispiel eine komplette Sprachsteuerung in der Wohnung eingerichtet habe, dass ich elektrische Heizkörperthermostate in der Wohnung habe und Tür- und Fensterkontakte und auch meine Beleuchtung mittlerweile eigentlich komplett smart ist.
Warum haben Sie das gemacht? Was war der Beweggrund? War das einfach die Lust an der Technik oder haben Sie ist das wirklich etwas, wo Sie sagen, das brauche ich?
Naja, also theoretisch brauche ich es nicht wirklich, aber ich bin ja relativ technikaffin, habe mich damit intensiv beschäftigt und ich finde solche Spielereien tatsächlich sehr interessant, auch im Hinblick auf die Technik und die Entwicklung.
Was für Vorteile bringt Ihnen das im Alltag?
Es erleichtert meinen Alltag insofern, dass ich eben meine komplette Wohnung per Sprachsteuerung bedienen kann. Und was auch für mich sehr wichtig ist, wenn ich mal zum Beispiel ein Wochenende nicht zu Hause bin, dann kann ich per Fernsteuerung über die App jetzt in dem Fall checken, ob die Temperatur in der Wohnung okay ist. Das ist ja auch im Hinblick auf den Energieverbrauch sehr wichtig. Und ob ich vergessen habe, vielleicht ein Licht auszumachen, dann kann ich das im Nachhinein alles per App steuern.
Wie reagieren eigentlich die Menschen, die zu Ihnen kommen, wenn Sie dann mit Ihren Sprachassistenten reden und das Wunderwerk sozusagen vorführen? Ist das für die total normal oder gibt es da noch das Staunen?
Ja, also in der Regel sind die tatsächlich erstmal total erstaunt, was überhaupt alles möglich ist. Das zeigt mir einfach, dass die meisten sich damit eigentlich noch gar nicht so richtig beschäftigt haben. So kann ich zum Beispiel meine Lampen dimmen und das Ganze per Sprachbefehl.
Also, das heißt, Sie sagen dann, Alexa, dimm die Lampe.
Genau, wenn ich jetzt Alexa nutze zum Beispiel, sage ich dann, dimm die Lampe, Esstischlampe in dem Fall auf 30% oder sowas. Und ja, dann habe ich erstmal ungläubiges Staunen als erste Reaktion. Und die zweite Reaktion ist tatsächlich dann so ein bisschen besorgter Ausdruck. Ja, was passiert denn dann mit meinen ganzen Daten? Und so diese zwei Reaktionen habe ich in der Reihenfolge meistens.
Denn das bedeutet ja auch, und das gebe ich jetzt auch nochmal in die Runde, vielen Dank, Herr Mönch, wenn Alexa immer zuhört, dann bedeutet das ja auch, dass Alexa immer zuhört. Das bedeutet die ganze Zeit eigentlich ein Abhören in der Wohnung, weil sonst könnten die Sprachassistenten ja nicht reagieren. Da holt der Herr Hävel direkt Luft.
Ja, das ist immer das klassische Beispiel, dass man hört, Alexa, der Datenspion. Und ich habe auch die Gäste bei mir und dann sage ich, hast du ein Smartphone dabei? Sagt er ja. Und dann sage ich, was hast du da für ein Betriebssystem drauf? Ja, dann ist es ein Android-Betriebssystem, also Google. Und was nutzt du für einen Browser? Ja, ein Chrome-Browser, Google. Und wo liegen deine Daten? Ja, in Google Drive. Nutzt du WhatsApp? Natürlich nutze ich WhatsApp. Und dann nehme ich dieses Smartphone hoch und sage, alles gut, Alexa kann hören. Das möchte ich in Abrede stellen. Aber wenn ich ein Smartphone hier gerade bei dir sehe, das schaut nach vorne, schaut nach hinten, das hört, das redet, das weiß, wo es ist. Es sendet seine Daten über eine SIM-Karte direkt in den Äther, wohingegen die Alexa die Daten erstmal ins eigene WLAN sendet. Und von dort aus geht es weiter. Das heißt, man hat doch deutlich weniger Möglichkeiten mit einer Alexa, als das mit einem Smartphone ist. Und ich glaube, es ist dieses Thema Datenschutz ist wichtig, dass wir es durchleuchten. Aber man muss immer den Kontext stellen, mit dem, in welcher Systemumgebung wir auch heute schon leben.
Das bedeutet, Sie sagen, im Grunde sind wir jetzt schon komplett vernetzt. Es ist uns noch nicht so bewusst, aber dazu möchte bestimmt Herr Großklags noch kurz vor den Nachrichten etwas sagen, bin ich sicher.
Es gibt sicherlich, genauso wie in der Mobiltelefonie und in diesen App-Ecosystems bezüglich Android und iOS, einen erheblichen Wildwuchs von Applikationen. Und da sind sicherlich auch zahlreiche schwarze Schafe dabei oder eben Applikationen, die eben weniger sicher sind, als man vielleicht als Normalbürger denken würde. Zum Beispiel haben wir in einer Forschungsarbeit von meinem Studenten Felix Fischer gezeigt, dass eben in diesen Android-Apps häufigst Code hineinkopiert wird von Online-Beratungsforen, wo eben Code öffentlich diskutiert wird und dieser Code häufig unsicher ist. Und wir haben eben Beispiele von diesen unsicheren Code-Samples in Tausenden von Apps gefunden, auch in Apps, die von Millionen oder sogar von über einer Milliarde von Nutzern benutzt werden.
Aber sagen Sie tatsächlich auch, dass tatsächlich die Qualität von Sprachassistenten zu Hause nicht eine andere Qualität ist als dieses?
Man sollte nicht davon ausgehen, dass Applikationen prinzipiell sicher sind. Was uns vielleicht im Smart-Home-Bereich etwas schützt, ist, dass von der Perspektive eines Internetkriminellen das Smart-Home vielleicht noch nicht so interessant ist. Was sollte man jetzt im Endeffekt stehlen? Meistens gibt es zum Beispiel in einem Smart-Home-Netzwerk jetzt nicht unbedingt Kreditkartendaten, gesundheitsrelevante Daten oder irgendwas anderes, was man vielleicht monetär umsetzen könnte. Natürlich haben wir Beispiele von Erpressungsversuchen, wo eben pikante Videos aufgenommen wurden von Individuen etc. Aber im Endeffekt ist das noch nicht da, wo jetzt wirklich die Action ist für Menschen mit unlauteren Absichten. Das heißt aber nicht, dass die Technologien fundamental und grundsätzlich immer sicher sind. Also man muss da natürlich abwägen, inwieweit man im Endeffekt sich solchen Technologien hingeben kann, wenn im Endeffekt doch meistens die Angreifbarkeit trotzdem vorliegt, wie zum Beispiel in der Vergangenheit verschiedene Botnet-Attacken gezeigt haben, die eben verschiedene sogenannte IoT-Devices übernommen haben.
Ich glaube, die müssen wir übersetzen für einen Großteil unserer Hörer. Das machen wir aber gleich nach den Nachrichten. Genau. Segen oder Fluch, das vernetzte Zuhause, darüber werden wir gleich weiter reden. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen, Meinungen und Gedanken dazu, meine Damen und Herren. Reden auch nochmal darüber, was macht das eigentlich auch mit dem Gefühl zu Hause, wenn man immer abgehört wird sozusagen. Also ändert sich da auch was? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon, und wir sprechen über das Thema Segen oder Fluch, das vernetzte Zuhause, mit dem Professor für Cybertrust an der TU München, Professor Jens Großklags, und mit dem Geschäftsführer vom Verbraucherportal Smart and Homes, Sven Hevel.
Also während wir früher als so strohdumm vor uns hingewohnt haben, wohnen wir heute hochintelligent. In einem intelligenten Haus, wo einem die Geräte die ganze Arbeit abnehmen. Ja, der Staubsauger, der saugt ja mittlerweile von alleine. Der Kühlschrank bestellt eigenständig Milch. Und dein Bett errechnet anhand von Vibrationen, wann die nächste Packung Billy Boys bestellt werden muss. Nix mehr musst du selber machen. Jetzt ganz ehrlich, wie oft denke ich mir nach so einem 13-Stunden-Arbeitstag, ne, ich komme so fix und fertig nach Hause, sperre die Tür auf, denke ich so, oh Gott, Nora, oh, hoffentlich musst du jetzt nicht noch das Licht anschalten. Ja. Ich Burnout. Ich kenne mich mit Smart Home echt einigermaßen gut aus, weil ich habe mal 4 Wochen in Berlin gearbeitet und dann haben die mich in einem Smart Home untergebracht. Und was ich da erlebt habe, das glaubt mir keiner. Zum Beispiel, wenn ich keine Zwiebeln mehr hatte, hat mein Kühlschrank einfach gesagt, Alexa, bestell Zwiebeln. Und Alexa hat Zwiebeln bestellt. Blöd war, wenn die Geräte einfach mal untereinander kommuniziert haben, ohne mich davor zu fragen. Und dann auch einiges schief lief. Ja, wenn zum Beispiel in dem Moment sich der Herd eingemischt hat und gesagt hat, wozu braucht die Zwiebeln? Die hat doch schon eine Woche nichts mehr auf mir gekocht. Das letzte Mal war am Donnerstag Tortellini in Sahnesoße. Hat die alle aufgefressen. Und Alexa sagt, okay, Tortellini sind alle. Ich bestell welche. Wie viel? Und dann mischt sich mein Laptop ein und sagt, Tortellini, letzten Donnerstag kann nicht sein. An dem Tag hat die eine saftige Restaurantquittung eingereicht. Geschäftsessen im Chemorie zum Absetzen fürs Finanzamt 524 Euro. Okay, Tortellini im Wert von 524 Euro sind bestellt.
Dieser Moment, den Nora Böckler hier so überspitzt beschreibt, wenn die Geräte miteinander sprechen, ohne uns. Ist das, Herr Hevel, noch eine Utopie oder ist das schon in sichtbarer Entfernung?
Also so wie gerade dargestellt, glaube ich, braucht es doch ein halbes Jahr. Nein, also die Frage ist bei den, wir reden von digitalen Assistenten. Und das Wort Assistent beinhaltet, dass ich immer noch der Herr bin über diese Geräte. Was hier gerade natürlich sehr schön karikiert wird, ist, dass ich der Sklave sozusagen im Haus bin und der Master sind die Geräte, die ohne mein Wissen und ohne mein Zutun da schon Sachen untereinander ausmachen. Wir können das bei uns auch beantworten, die Nutzungen der Leute, die jetzt Smart Home zu Hause haben, die sind tatsächlich jetzt aktuell so, dass sie singuläre Befehle aussprechen. Da Licht an, dort Licht aus, da Heizung an und so weiter. Es gibt ja auch sogenannte Szenen, die man einrichten kann, dass man sagen kann, es gibt so eine Willkommensszene, ich komme nach Hause, dann kommt eine sanfte Musik, das Licht im Gang geht an, dann passiert dies, dann passiert jenes. Die Einrichtung dessen, die passiert noch relativ selten, weil es einfach auch nervig ist. Da muss man für jede Szene, muss man sich jetzt irgendwas ausdenken. Das ist einfach sehr umfangreich. Wohingegen das sequentielle Abarbeiten von Licht an, Heizung an und so weiter, das ist eigentlich der zentrale Vorteil gerade. Und dass die Produkte untereinander reden, das ist natürlich, also da braucht man schon sehr viel Fantasie, dass wir dann irgendwann rausgenommen werden aus dem Thema. Weil am Ende vom Tag habe ich den Stromstecker in der Hand und wenn die mich nerven, mache ich einfach die Alexa weg vom Strom. Also.
Das klingt so einfach, aber damit mit dem ganzen Thema verbunden ist ja eine gehörige Angst vor Kontrollverlust. Ich erinnere mich an eine Smart-Hotel-Erfahrung in Budapest, wo alles übers eigene Handy lief. Da konnte man angeblich alles mitmachen, aber es ließen sich regelmäßig weder die Türen öffnen, noch die amoklaufende Heizung regulieren, was zur Folge hatte, dass man 4 Tage bei Saunatemperaturen schlafen musste und eine Heerschar von Computerspezialisten ratlos war. Also wenn die Technik übernimmt, dann stellt sich ja auch ein Gefühl der kompletten Hilflosigkeit, Ohnmacht ein, berichten davon auch die Menschen, die Sie untersuchen, Herr Großklags, in Ihrer Forschung, dieser vielleicht nur wahrgenommene Kontrollverlust, ist das ein Faktor in Ihrer Forschung?
Es ist sicherlich so, dass völlig autonom interagierende Applikationen und Geräte sicherlich noch Zukunftsmusik sind. Also dieses Miteinanderreden ist noch nicht de facto im Marktplatz angekommen. Aber was wir natürlich schon sehen, ist, dass eben zum Beispiel die Assistenten Aufgaben delegieren an andere Apps oder an bestimmte Geräte. Und das ist natürlich auch
das heißt konkret, das Fundament. Was passiert da?
Also zum Beispiel im Bereich von Alexa sieht man, das ist ja das zentrale Interaktionsmodell, dass man eben einen Befehl an Alexa gibt und dieses Gerät dann im Endeffekt mit dem Kühlschrank, mit den verschiedenen Lichtquellen etc. sozusagen interagiert und eben diese Kommandos ausführt. Aber hier gibt es natürlich dann auch wieder Schwachstellen. Also unsere Forschung hat zum Beispiel gezeigt, dass eben gerade wenn es um diese Delegation geht, dass die Sicherheitsmodelle gerade eben auch im Android-Bereich noch sehr unausgeschliffen sind und tatsächlich auch in der Praxis ausgenutzt werden, sodass sich sogenannte schwarze Schafe eben einschleichen, die dann eben andere Befehle ausführen, als es der Nutzer eigentlich gewünscht hat. Das ist für den einzelnen Nutzer eigentlich unbeobachtbar, was jetzt tatsächlich passiert, wenn eben ein Befehl an einen Assistenten übergeben wird. Und man muss natürlich den Unternehmen, dessen Geräte man in seinen Haushalt lässt, dann doch erheblich vertrauen. Und es gibt natürlich bei den Marktführern jetzt nicht unbedingt so viel Gründe, diesen Geräten komplett und fundamental zu misstrauen. Was ich vielleicht noch dazu sagen wollte, ist, dass natürlich, wenn es um diese Zukunftsmusik geht, was auch interessant ist, ist eben auch in den Marktplatz zu schauen, was sind denn da die Cutting-Edge-Solutions? Also zum Beispiel der Google Assistant. Zum Beispiel, wenn wir den Google Assistant als ein Beispiel nehmen, der auch schon Aufgaben übernimmt vom Konsumenten, zum Beispiel Anrufe übernimmt mit einer digitalen Stimme, um zum Beispiel Termine beim Friseur auszumachen etc., dann ist das zumindest in der Prototypphase schon bei den Konsumenten angekommen. Und die wirkliche Zukunftsmusik ist dann natürlich, dass im Endeffekt solche Assistenten auch einen noch intensiver begleiten im Leben. Zum Beispiel gibt es auch dieses Concept-Video von Google, das sogenannte Google Ledger-Video, wo es wirklich darum geht, dass im Endeffekt ein Assistenten durch das Leben leiten und einen helfen, bestimmte Lebensziele zu erreichen. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt nur auf das Smart Home bezogen, sondern generell auf die Interaktion eben mit intelligenten Geräten, die man mit sich führt oder auch eben im Smart Home Bereich nimmt. Und da sieht man schon im Endeffekt einen extrem großen Spielraum, wie solche Interaktionen vielleicht in der Zukunft aussehen könnten.
Segen oder Fluch über das vernetzte Zuhause wollen wir weiter reden. Was sind Ihre Erfahrungen damit, meine Damen und Herren? Hat künstliche Intelligenz schon Einzug in Ihr Zuhause gehalten und hat das Ihren Alltag dann vereinfacht oder vielleicht auch mal kompliziert? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Telefonnummer an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und angerufen hat auch Uwe Frahm aus Heidelberg. Guten Morgen, Herr Frahm.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie sieht's bei Ihnen zu Hause aus?
Ja, wie schon Ihre Kollegin am Telefon sagte, ich habe, wenn man so will, ein vernetztes Haus mit ca. 60 bis 70 Geräten hier im Netzwerk.
Ui.
Allerdings geht nichts davon nach draußen, sofern ich es nicht öffne. Und die Geräte, die hier eingebunden sind, sind über mehrfache Sicherheiten, über MAC-Adresse, über Passwort, über nicht sichtbares Netzwerk etc. pp. Gesichert. Also man kann darauf zugreifen, wenn ich es will, wenn ich es zulasse. Was ich aber jetzt, wenn ich mal an die Vorredner denke, da war ein Anrufer, der auch ein Netzwerk zu Hause hat, wo er über Apps auf seine Gerätschaften zugreift. Das ist fatal. Ich habe, vor 2 Jahren habe ich eine Webcam auswechseln wollen und habe bei einem Discounter mir eine angeschaut und die erworben und habe festgestellt, dass man nur dieses Gerät mit extremem Fachwissen ins Netzwerk einbinden konnte. Es sei denn, man nimmt die App des Herstellers, ein chinesischer Hersteller. Diese App führt aber dazu, dass die Webcam diese Daten auf einen Server nach China schickt und man mit der App auf diesen Server in China zugreifen kann. Das heißt also, Wort und Bild wurden extern außerhalb der eigenen Kontrolle verarbeitet und gelagert.
Also die schlimmste Fantasie eigentlich, die man haben kann, wenn man sein Haus komplett vernetzt.
es ist ja keine Fantasie, sondern es ist Realität. 80-90% aller Webcams, die ich also so im Netzwerk finde, also im Internet finde, verfahren genau so. Und auch diese vielen Apps, die es für Handys gibt, das sind alles Applikationen, die Daten sammeln zum Webserver, zum Server des Herstellers dieser App oder des Gerätes schicken. Und dort kann man diese Daten abrufen. Das ist einfach nur fatal. Und letztendlich werden ja dadurch die Gewinne auch produziert, die diese Hersteller Hersteller dieser Applikationen.
Ja, also digitale Daten sind ja eine wichtige Währung heutzutage geworden. Aber verraten Sie uns noch kurz, was hat Sie, obwohl Sie sich dessen bewusst sind, dazu bewogen, diese ganzen Geräte bei sich zu Hause einzurichten? Also was bringt Ihnen das? Wozu nutzen Sie die?
Gut, ich steuere damit intern, ich sage intern, meine Geräte. Das heißt also, wenn ich mein Sohn, wenn der zur Arbeit geht oder morgens aufsteht, dann ist das Badezimmer oben warm, sein Zimmer ist warm und wenn er tagsüber weg ist, ist die Heizung runtergeregelt. Das wird also alles über den Rechner gemacht, beziehungsweise über die interne Kontrolle.
Um auch Kosten zu sparen oder
so
Energie zu sparen.
So ist es. Und die Webcams, die habe ich eingerichtet, weil es halt möglich ist, aber auch nur intern. Das heißt, es geht nichts raus. Und das ist halt die Krux. Diese Cam, die ich gekauft habe, die habe ich dann wieder zum Discounter zurückgebracht und gesagt, Leute, diese Kamera ist vollkommen unsicher, weil ich konnte sie zwar einbinden, aber diese Kamera hat ständig einen Port geöffnet. Also das, wer sich auskennt, wenn man auf einen Rechner zugreifen will, dann muss man da die IP-Adresse, also die Anschrift des Rechners kennen.
Ich glaube, das wird ein bisschen zu kompliziert, aber ich glaube, wir haben verstanden, dass es auf jeden Fall diese Lücken gibt und dass es ganz einfach ist, diese Daten zu transferieren und dass dort ein großes Bewusstsein und Sensibilität einfach herrschen muss, wenn man das tut. Vielen Dank, Herr Frahm. Wir gehen direkt zu Herrn Schmitz nach Fulda. Guten Morgen, Herr Schmitz.
Ja, guten Morgen. Ich wollte eine Bemerkung machen, die vielleicht den letzten Anrufer nicht so direkt betrifft, aber diese ganzen Geräte, die ständig im Internet so kommunizieren und solche Sachen, das Internet verbraucht Unmengen von Energie. Wenn wir an die Umwelt denken, diese Energie wird zum größten Teil mit Kohlestrom bereitgestellt für das Internet. Und ja, ich habe auch in meinem E-Mail einen Link an einen Süddeutsche Zeitung Artikel geschickt, dass das erläutert.
Wie sieht das?
Das fand ich eigentlich sehr interessant. Und jetzt wollen wir unsere Häuser vernetzen und ständig in Kommunikation sein mit unserem Haus. Und ich glaube, ja, die mögliche Energiesparung, wenn man von ferne ein Lämpchen ausschaltet, ist kein Vergleich zu dem ganzen Stromverbrauch von ständiger Internet. Hin und her, die Daten, die hin und her geschoben werden.
Das ist ein Thema, das viele unserer Hörer beschäftigt. Da kamen einige Mails dazu. Das heißt, Sie wollen im Grunde darauf hinweisen, dass dieser Grund, der oft genannt wird, es wird Energie gespart, dadurch, dass man das alles von außerhalb steuern kann, eigentlich dadurch, dass diese Daten überhaupt durchs Netz geschickt werden, schon wieder aufgehoben wird. Herr Häbel.
So ist es.
Wir geben es mal an Herrn Häbel und an Herrn Großklags weiter, was die dazu sagen.
Ja,
danke.
Ganz kurz, also wir müssen, glaube ich, schon auseinanderhalten, das Thema Smart Home und das Thema Internet in Summe. Und gigantische Energie wird verbraucht im Thema Internet, gerade bei den ganz großen Servern wie Google etc. Also das sind die Anbieter von allen digitalen Inhalten. Die haben riesige Rechenzentren, wir haben eigene Kraftwerke im Übrigen. Also die werden nicht mit dem deutschen Kohlestrom betrieben, das stimmt grundsätzlich nicht. Aber das müssen wir auseinander dividieren, ja. Und genauso haben sie zu Hause auch jetzt schon seit Jahren ihre HiFi-Anlage, diesem Standby-Mode und ihre TV-Geräte, diesem Standby-Mode. Ich habe jetzt auch keine konkreten Zahlen dazu. Ich glaube nur, wir müssen das ein bisschen einordnen. Das eine ist Internet in Summe, das andere sind Standby-Geräte technisch zu Hause. Und wenn Sie sich mal anschauen, wie viel ihre Gefriertruhe verbraucht, wenn man da mal wieder abeisen würde, wird man noch sehr viel sparen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr weites Feld. Das wollte ich nochmal ganz kurz in den Kontext stellen.
Wir haben jetzt keine konkreten Daten dazu, müssen das nochmal nachschauen auch. Aber Herr Großklags, was ist Ihre Einschätzung dazu?
Zum Energieverbrauch. Es ist sicherlich so, dass wir verschiedene Technologien in den Markt eingeführt haben, ohne direkt über die Konsequenzen für Energieverbrauch nachzudenken. Seien es jetzt zum Beispiel Cryptocurrencies, wo die Datenzentren, um eben sogenanntes Mining durchzuführen, wirklich unglaubliche Energiemengen verbrauchen. Und es ist sicherlich nützlich, darauf hinzuweisen, dass nicht jede Art von Implementation dieser Technologien jetzt wirklich einen positiven Netteffekt erreicht. Obwohl natürlich Energieersparnis im Haus sicherlich einer der größten Positivpunkte ist für Smart-Home-Technologien und wahrscheinlich einer der wenigen Gründe, warum generell Vernetztheit doch manchmal nötig ist. Weil das vollkommen autonome Abarbeiten im Haushalt, ohne im Endeffekt mit dem Telefon des Nutzers verbunden zu sein, ist dann häufig dann doch nicht ausreichend. Mhm. Und das ist aber sicherlich auch ähnlich im Bereich Sicherheit, wo, wenn man eben das Haus überwachen möchte, um zum Beispiel im Urlaub Gewissheit zu haben, dass keine Einbrecher in das Haus einsteigen, dann ist sicherlich auch eine Vernetztheit nötig. Aber für die Mehrzahl von anderen Applikationen ist es völlig hinreichend, im Endeffekt die Daten und die Vernetztheit nur im Haushalt selbst sozusagen zu gestalten. Und ich glaube, da gehen häufig die Anbieter viel zu weit. Und das hat natürlich auch mit einem anderen Punkt zu tun, der angesprochen wurde, eben was das Profitmodell ist für die verschiedenen Anbieter, zum Beispiel Servicepläne zu verkaufen, um eben die Sicherheit der Technologien zumindest teilweise gewährt zu werden und um eben auch die Daten auszuwerten, um damit eben Profit zu schöpfen, sei es jetzt die Daten weiter zu verkaufen oder Werbung zu schalten. Und da wollte ich noch abschließend kurz sagen zum Thema Sicherheit, dass was der eine Anrufer gesagt hat, ist absolut richtig. Sicherheit ist eben eine dauerhafte Aufgabe. Man muss mit jedem Kauf einer neuen Smart-Home-Technologie, mit jeder Einführung von neuen Sicherheitsschwachstellen im Endeffekt darauf aufpassen, dass im Endeffekt das Smart-Home weiterhin sicher ist. Und das ist sicherlich eine Aufgabe, die für die meisten Nutzer zu Hause etwas zu kompliziert ist. Und daher wäre es halt wichtig, dass es eine gewisse Rückhaltung gibt seitens der Anbieter in Bezug auf Vernetztheit.
Nochmal kurz zum Thema Energie. Das war ja der Punkt von Herrn Schmitz. Wie wird genau Energie gespart durch diese Sprachassistenten im Smart Home?
Ich meine, die Grundidee ist eben, dass Energie im Haushalt gespart wird, wenn zum Beispiel der Nutzer nicht da ist, zum Beispiel die Heizung heruntergefahren wird. Und man versucht eben hier eine Balance zu schaffen zwischen Komfort und eben diesen Einsparungen. Das heißt, wenn der Nutzer eben wieder auf dem Heimweg ist, dann würde halt just in time sozusagen die Heizung wieder hochgefahren werden, sodass, wenn der Nutzer ankommt, eben wieder eine angenehme Atmosphäre im Wohnbereich zu finden ist, aber ansonsten eben die Heizung komplett ausgeschaltet werden kann. Und das ist halt mit alternativen Modellen, wie zum Beispiel einfach einer Schaltuhr etc., etwas schwer realisiert, weil unsere Zeitpläne heutzutage eben nicht mehr perfekt vorhersehbar sind. Viele Leute bleiben länger im Büro, haben andere Verpflichtungen etc. So gesehen sind solche dynamischen Lösungen natürlich schon attraktiv und können eine Einsparnis bringen.
Vielen Dank, Herr Helve. Ganz kurz dazu.
Ja, ich hatte das Thema, was sind die Geschäftsmodelle der großen Firmen hinten dran nochmal? Also ich glaube, es ist immer schon mal interessant auch zu sehen, man hat eine Google, die auf Daten ihr Geschäftsmodell basiert, und Amazon basiert das Geschäftsmodell auf E-Commerce, also auf Abverkauf von Produkten. Das ist immer ganz gut auch in der Bewertung zu gucken. Wir hatten auch den zugeschalteten Hörer, der sagt hier mit China, das ist definitiv eine Schwachstelle im ganzen Konstrukt. Aber die großen Konzerne, die gerade drin sind, die haben genau diese beiden unterschiedlichen Geschäftsmodelle. Das heißt, im Zweifel würde ich eher einer Amazon als einer Google vertrauen, weil deren primäres Geschäftsmodell hinten dran einfach ein unterschiedliches ist.
Bei Amazon gibt es auch wieder andere Kritikpunkte, aber da steigen wir jetzt im Moment nicht drauf ein. Vielen Dank, Herr Schmitz, an dieser Stelle. Helmut Langer hat uns auch angerufen aus Friedrichstadt. Guten Morgen, Herr Langer.
Ja, schönen guten Tag, Langner, das macht nichts.
Entschuldigung.
Ich wollte so ein bisschen Alternativmodell darstellen. Ich habe also gestern Kartoffeln aus der Erde geholt, habe Äpfel gepflückt und Holz gehackt. Das hat mit Netz wenig zu tun. Ich habe ein bisschen Angst oder Sorgen wegen der möglichen Überwachung, die, wenn man alles Mögliche sich ins Haus holt. Also wir haben zum Beispiel keinen Internetzugang. Sie wollen ja fragen, welche Smart-Angelegenheiten haben wir hier? Keine. Ich habe Angst, Verlust der Privatheit. Und dann würde ich sagen, dass eigentlich der Abbau des Menschlichen, deshalb habe ich das mit den Kartoffeln, Äpfeln und Holz so gesagt, der Mensch wird immer mehr von der Technik abhängig. Das hatten Sie im Thema ja auch schon drin. Und die Technik könnte in einigen Jahren, Jahrzehnten auch viel übernehmen, ohne dass der Mensch noch gefragt würde. Ich glaube, der Mensch ist ein Auslaufmodell. Und diese gewaltigen Rechenoperationen, die Sie schon hatten, fand ich auch sehr interessant. Bitcoin und selbstfahrende Autos, was denken Sie, was da an Energie erforderlich wird? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, mit dem ich immer wieder mal in Datenausschuss, Kommunikation per Telefon stehe, die warnen ja vor dieser Entwicklung und sagen, Vorsicht, Vorsicht, da könnte etwas auf uns zukommen, was uns, wenn der Strom mal weg ist, völlig hilflos macht. Das, wir müssen dann den Menschen suchen, der noch 2+2 zusammenrechnen kann, weil die anderen Menschen können das nicht mehr. Also der berühmte Eremit. Ein bisschen fühle ich mich als ein solcher Eremit.
Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an oder zwei wichtige Punkte. Das eine ist eben die Hilflosigkeit, so die Abhängigkeit, die irgendwann in vielleicht gar nicht allzu ferner Zukunft dadurch entstehen konnte. Dann nickt Herr Häwel schon, das gebe ich mal kurz an ihn weiter. Der andere Punkt, Herr Langner, ist die Tatsache, wie viel verlieren wir eigentlich an Können, wenn wir immer nur jemandem sagen, mach das für uns. Also vielleicht kommen wir erstmal zur
Nico Pech, vielleicht nur als kleines Wort. Das ist der Mann, der sagt, wir müssen wieder ein bisschen zu dem einfachen Leben zurückkommen, selber was machen können und nicht andere immer delegieren, andere Technik delegieren. Ich finde das ein ganz wichtiger, diesen Nico Pech, Professor Siegen, glaube ich, jetzt ganz wichtiger Mann. Also wenn der Nico Pech hier nochmal erwähnt wird, wird mir sehr recht.
Ich gebe erstmal den ersten Teil an Herrn Häwel.
Gerne. Das ist ein sehr guter Hinweis, den Sie gegeben haben. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Digitale Demenz. Das ist genau das, was wir bleiben müssen. Wir müssen kritisch bleiben den Sachen gegenüber. Und ich habe auch das Gefühl, wir sind dauernd mit unseren Smartphones und mit einem technischen Zeug unterwegs. Was ist, wenn der Strom nicht mehr da ist? Haben wir ein riesiges Problem. Da gibt es auch keine WhatsApp-Gruppen mehr. Plötzlich ist für einen Tag Ruhe. Was machen wir mit der gewonnenen Zeit? Also es ist ein Riesenthema. Wir sind energieabhängig geworden. Das ist definitiv so. Und das andere ist, wir müssen immer wieder auch für uns Inseln schaffen, den wir sagen, beispielsweise im Urlaub, ich war jetzt gerade im Kurzurlaub, da habe ich gesagt, morgens das Handy bleibt im Hotel. Den ganzen Tag bin ich nur am Strand mit meiner Familie und tue nichts.
Und früher,
bewusst einfach digital sich rauszunehmen.
Früher war ja genau das Zuhause, so ein Rückzugsort, wo es eben etwas, so etwas nicht gab. Das hat sich ja auch geändert jetzt durch die Video- und Spracheinsätze.
Ja,
aber, auch zu Hause im engsten Rückzugsort.
Also, wobei ich jetzt sagen muss, wir sind Mama, Papa, Kind. Ja, wir haben 3 Smartphones und haben Alexas. Das Problem sind nicht die Alexas, die stehen halt darum. Das Problem ist, das kriegen wir jetzt auch bei unserer Tochter mehr mit, dieses mehrwährende Rumgebimmel, weil irgendwas bei WhatsApp oder Instagram oder Snapchat oder was immer passiert, das sind ja suchtmachende Produkte, die einen darauf trainieren wollen, permanent online zu sein. Und das ist die viel höhere Gefahr, als zu sagen, Alexa, mach das Licht aus.
Herr Großklags.
Professor Spitzer höre ich daraus.
Ach, sehen Sie mal. Sehen Sie.
Professor Großklags, ganz kurz noch von den Nachrichten und herzlichen Dank Ihnen schon mal, Herrn Langner, für diesen wertvollen Impuls oder diese wertvollen Impulse.
Toller Sender, Deutschlandfunk.
Dankeschön. Herr Professor Großklags, ganz kurz noch der Punkt von Herrn Langner. Wie viel verlernen wir eigentlich, wenn wir es immer nur delegieren? Ich denke an die automatischen Piepser im Auto, wo man dann, wenn man mal ein Auto fährt, wo man nicht mehr diese Signale bekommt, tatsächlich nicht mehr dran denkt und vielleicht dann gar nicht mehr nach hinten guckt. Also wie viel verlernen wir, wenn wir immer nur sagen, mach das, mach dies und alles automatisch ist? Wie sieht das mit der Menschheit in Zukunft aus?
Es gibt sicherlich in dem Bereich sehr viele Befürchtungen und noch relativ wenig Studien, die wirklich auf die Langzeiteffekte von dieser Übernahme von Aufgaben durch verschiedene Arten von Technologie uns wirklich signifikante Beweise aufzeigen. Befürchtungen, wie gesagt, gibt es viele, dass wir eben viele Sachen verlernen. Und ist es zum Beispiel wirklich ein Verlust, kann man natürlich dann fragen, wenn man nicht mehr weiß, wie die Querstraße heißt in der Nähe, wo man lebt, weil man sich komplett auf verschiedene Mapping-Services verlässt. Da gibt es sicherlich verschiedene Meinungen dazu. Eben dieser Verlust, der sich im Endeffekt selbst um seine Belange zu kümmern in verschiedenster Art und Weise, ist sicherlich etwas, was einem zu bedenken geben sollte. Ich weiß nicht, ob es eben so weit geht, dass man ein Smart Home auch schlussendlich als eine gewisse kritische Infrastruktur ansehen sollte, dass wenn eben unsere Wohnungen, unsere Häuser wirklich landesweit vernetzt sind und dann eben zum Beispiel ein Sicherheitsproblem auftritt, wie wir uns dann im Endeffekt benehmen, wie wir darauf reagieren können oder ob wir dann tatsächlich hilflos sind. Das ist sicherlich unterschiedlich von der Frage, ob wir eben auch von der psychologischen Perspektive und der Perspektive des Zusammenlebens uns fundamental verändern. Heutzutage ist sicherlich schon der Fall, dass wir eben zum Beispiel uns nicht mehr gegenseitig anrufen, sondern Textnachrichten austauschen.
Genau, da kommen wir auch nach den Nachrichten nochmal drauf, genau. Was mit den wie es überhaupt mit Sprache und Schrift aussieht. Rufen Sie uns an, meine Damen und Herren, unter 0800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit@
deutschlandfunk.de. Segen oder Fluch, das vernetzte Zuhause ist unser Thema heute in der Lebenszeit noch bis 11.30 Uhr. Willkommen zum dritten und letzten Teil für heute der Lebenszeit. Heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Segen oder Fluch, das vernetzte Zuhause. Dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Wir haben jetzt schon ganz viel gesprochen über die praktischen Dinge von Smart Homes, aber auch die Gefahren und Bedenken in Bezug auf die digitalen Daten, auf die Abhängigkeit davon. Jetzt kommt ein Punkt, der zur positiven Nutzung eigentlich hervorgehoben werden kann bei Smart Homes. Dazu hat uns Karl Mülle geschrieben. Er mailt: Smart Home ist eine wunderbare Sache, mit der sich körperlich Behinderte ein barrierefreies Zuhause schaffen können. Und Bruno Schwarz geht auch in diese Richtung. Er fragt: Eine Freundin von mir ist innerhalb der letzten 3 Jahre praktisch vollkommen erblindet. Sie ist wie ich schon etwas älter. Zurzeit ist das iPhone ihr Kontakt zur Umwelt, also per Sprachsteuerung, telefonieren oder Infos einholen. Ich hätte gern Tipps, wie sie sich mittels der neuen Technik erleichtern könnte. Sie lebt allein in ihrer Wohnung und wir sind gut 40 Kilometer getrennt. Es wäre also nur sinnvoll, wenn ich bei Problemen eingreifen könnte. Wir haben am Telefon genau zu diesem Thema jetzt auch eine Hörerin, Hanna Rose von aus der Rhön oder aus der Rhön. Guten Morgen, Frau Rose.
Guten Morgen.
Ihre Frage passt genau zu diesem Themenkomplex.
Genau. Auf Hilfe hoffe ich auch.
Erzählen Sie uns.
Auch weitgehend sehbehindert. Und seitdem kann ich halt das Internet nicht mehr benutzen. Smartphone habe ich auch nicht, weil man da auch lesen können muss. Jetzt habe ich vorhin in Ihrer Sendung gehört, über Alexa kann man sich Texte vorlesen lassen. Und da hätte ich gerne gehört, ob das möglich ist mit dem Internet. Muss ich dann dieses Gerät mitnehmen und vor das Internet setzen oder wie läuft das praktisch auch?
Da ist Herr Häbel, der Fachmann.
Nicht für alle, ihr habt wahrscheinlich jetzt hier alle ein Wort im Bad, aber also was Sie auf jeden Fall ganz leicht tun können, ist, dass Sie Alexa nach Wikipedia-Einträgen fragen können, dann bekommen Sie diese Dinge schon vorgelesen. Ob es jetzt eine Lösung gibt, dass Sie ein Buch, das vor Ihnen liegt, Ihnen vorlesen kann, da bin ich für die Sekunde auch
das
überfragt.
Ist nötig, da habe ich Hörbücher. Die
ja, genau.
Hörbücherei hat 40.000 Bände, das ist eine ganz tolle Sache. Ja. Aber ich kann nichts mehr bestellen, ich lebe hier auf dem Land.
Ja.
Und habe mir früher halt Sachen dann über das Internet bestellen können zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt reingehe, dann kommen die ersten Anweisungen, die ich schon nicht lesen kann. Da weiß ich nicht, geht es jetzt um eine neue Sicherung oder was will der Computer von mir?
Also Alexa oder also die ganzen digitalen Sprachassistenten, ich habe das vorhin auch gesagt, dass Amazon dort in diesem Bereich massiv rein möchte, das abzuverkaufen. Da werden sie zukünftig sagen, Alexa, bestelle mir dies oder jenes nach, dann haben Sie genau nämlich diese Mensch-Maschine-Schnittstelle, die sonst mit dem Internet und dem Browser und dem Eintippen passiert, auf der optischen Ebene ersetzt durch die Voice, also diese Stimmebene. Es ist natürlich für Sehbehinderte ein Segen an der Stelle, ja, das ist überhaupt keine Frage.
Und die kann jeden beliebigen Text vom Bildschirm ablesen, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Mir ging es um die Fragestellung, können wir zukünftig einfacher online einkaufen, statt dass man das eben über die Optik macht mit deinem Browser und dann muss man eben auf eine Website gehen und die Antwort ist ja, so zukünftig und das beginnt auch jetzt schon, kann man sagen, Alexa, bestelle mir das und das im Internet und dann wird dieser Kauf direkt ausgelöst. Das war die Antwort auf die Frage. Inwiefern man sich jetzt jegliche Texte vorlesen lassen kann, ich gebe Ihnen noch den Hinweis, es gibt viele Podcasts, die sich anhören können, es gibt Audible, es gibt ganz viele Angebote, wo Sie auch Hörbücher sich vorlesen lassen können, das als Ergänzung.
Herr Großklax, können Sie noch was dazu ergänzen?
Im klassischen Computerbereich gibt es natürlich da enorme Fortschritte, wie Sehbehinderte oder auch anderweitig Behinderte im Endeffekt einen Computer nutzen können, ohne eben anders mit den Händen oder mit der Sprache oder mit den Augen sozusagen interagieren zu können. Das Problem ist natürlich, dass man so ein System erstmal professionell aufsetzen muss, was natürlich schon eine gewisse Expertise verlangt. Ja, genau. Also einfach so ein Gerät aus der Kiste zu nehmen, hinzustellen und davon auszugehen, dass es eben für Menschen, die eben besondere Hilfe brauchen, schon einsetzbar ist. Das ist sicherlich nicht vernünftig, die Annahme. Also man braucht schon Unterstützung, gerade eben in diesem Bereich. Aber wie gesagt, im klassischen Computerbereich gab es da schon enorme Fortschritte und ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich schon einige von diesen Interaktionsmodellen auch für zumindest einige Smart-Home-Applikationen anwendbar sind. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt nötig ist.
Da bräuchte ich wahrscheinlich einen geeigneten Software-Menschen, der sich damit gut auskennt. Ne?
Aber das ist ja kein Hinderungsgrund, sondern es geht ja darum, dass nur einer das mal einrichten muss und dann wäre es eine große Unterstützung. Insofern, ja, Frau Rose, verlieren Sie nicht den Mut. Ja. Vielen Dank für Ihren Anruf und ich danke Ihnen sehr. Wir nehmen das aber noch mal mehr auf. Wiederhören. Schön, dass Sie angerufen haben. Wir nehmen aber auch Ihre Anregung noch mal auf, denn das ist ja interessant, auch allgemein, also nicht nur in Bezug auf Vorlesen, sondern welche Vorteile haben diese Smart Homes für insgesamt Menschen, die beeinträchtigt sind, die blind sind, die ansonsten eben auch Beeinträchtigungen haben, ältere Menschen auch. Was gibt es da an Unterstützungsmöglichkeiten, damit Menschen auch länger zu Hause leben können?
Ja, dieser ganze Bereich, der nennt sich Ambient Assisted Living. Es geht in der Tat darum, dass behinderte oder ältere Personen einfach über diese Smart Home Unterstützung erfahren. Und da gibt es ganz viele Modelle. Ein interessantes Beispiel, ein Fallbeispiel. Es gibt etwas, da kann man sich zu Hause Sensoren, also auch Kameras einrichten. Und dann sieht man, dass eine Person, das ist jetzt das typische Modell, Tochter und Sohn und die Mutter, die noch alleine wohnt, aber vielleicht nicht mehr ganz mobil ist. Und man sieht jetzt die Mama, die ist seit einer Stunde im Badezimmer und dann sendet diese Applikation, die sendet dann eben einen Ping aus und sagt, hallo, die Mama ist jetzt schon eine Stunde im Badezimmer, magst du vielleicht mal anrufen, vielleicht ist die gestürzt. Das ist so ein Beispiel, das wir haben, oder? Es gibt viele andere Beispiele, in denen das möglich ist. Also wir hatten vorhin auch ganz am Anfang in der Einspielung sowas wie, ich bin ein bisschen zu faul zum Aufstehen, um Licht anzumachen. Also sind wir gerade gehbehinderte Leute. Oder bei mir ist es so, ich habe ein Split-Level-Haus, ja, und dann muss ich immer sieben Treppenstufen hochlaufen, um dann das Licht in der Küche auszumachen. Das mit der Stimme zu regeln, ist einfach ein gehöriger Mehrwert für mich und für Gehbehinderte sicherlich auch, wenn sie das können, ja. Mhm.
Also nur große Vorteile, die in diesem Feld auf jeden Fall zu erwarten sind, immer mit natürlich im Hinterkopf der möglichen Dinge, die dann auf der anderen Seite auch sind, wenn eben man immer weiß, wo die Mutter sich gerade aufhält, findet die Mutter vielleicht auch nicht immer so lustig. Aber das ist immer eine Frage der Abwägung.
Ja,
Joachim Hoffmann hat unsere Nummer gewählt. Guten Morgen, Herr Hoffmann in Hamburg.
Ja, guten Tag. Ich habe hier in Hamburg einen Film gesehen, einen dokumentarischen Film in einem öffentlichen Kino, den medizinisch forschende Wissenschaftler erstellt haben. Und die sind zu der Erkenntnis gekommen, dass 10% aller Smartphone-Benutzer einen Gehirntumor bekommen. Jetzt, wenn ich jetzt an die vernetzten Wohnungen denke und möglicherweise in Zukunft an die total vernetzten Wohnungen, da muss es doch enorme elektromagnetische Felder geben. Denkt da niemand an die Gesundheit, frage ich Sie.
Wir geben das mal direkt, vielen Dank, wir geben das mal direkt an Herrn Großklags. Herr Großklags, das ist bestimmt, ist das untersucht? Es gibt ja diese Theorien, dass es diese elektromagnetischen Felder gibt, die großen Einfluss auch auf das Leben von Menschen haben können. Haben Sie da Untersuchungen dazu, wie konkret sich das bei Smart Homes darstellt?
Das ist leider nicht unbedingt ein Bereich, wo ich da auf den neuesten Stand der Literatur bin. Es ist sicherlich so, dass zumindest Menschen, die hypersensitiv sind, in ihrer Wahrnehmung auf verschiedenste Signale reagieren können, sei es jetzt Elektrizität oder Wi-Fi-Netzwerke etc. Also es gibt sicherlich Individuen, für die das besonders zutrifft. Ob es jetzt irgendwann in die Richtung geht, dass man sich Sorgen machen muss, dass eine bestimmte Epidemie auftritt, das ist natürlich wieder eine ganz andere Frage. Ob man zum Beispiel durch die Nutzung von Smartphones, wo man den Kopf ständig nach vorne gesenkt hat, jetzt eine Generation heranzüchtet, die im Alter von 60, 70, 80 Jahren alle Genickschmerzen hat. Das ist halt jetzt überhaupt noch nicht vorauszusehen.
Ist aber ja auch nicht das Thema jetzt heute, wo wir ja um Smart Homes reden. Also insofern eher die Frage, was diese ständige Vernetztheit eigentlich eventuell machen kann an gesundheitlichen Schäden.
Ich würde eher was dazu sagen, ob eben Smart Home Technologien generell auch für die Diagnose von Problemen zum Beispiel nutzbar gemacht werden können. Da gibt es sicherlich auch große Hoffnung. Allerdings muss man da natürlich auch warnen, dass im Endeffekt natürlich Tests und medizinische Diagnosen sehr punktuell eingesetzt werden sollten. Und es hat mit einfachen Wahrscheinlichkeitsrechnungen zu tun, dass wenn zum Beispiel in der Bevölkerung 0,25% oder 0,5% eine bestimmte Krankheit haben und es eine Fehlerquote bei der Diagnose gibt von 3, 4 oder 5%, was das typische Szenario ist für medizinische Tests, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass viele dieser zu Hause getroffenen Diagnosen von allen möglichen Testgerätschaften etc. natürlich alle falsch sind. Mhm. Und das ist etwas, was durch die neueste medizinische Forschung wirklich flächendeckend relativ jetzt bewiesen wurde. Und da muss man sicherlich sehr vorsichtig sein. Andererseits eben dieses Assisted Living hat natürlich enormes Potenzial eben für Leute, die wirklich Hilfe brauchen. Aber das ist halt ein ganz anderer Bereich.
Sagen Sie vielleicht nochmal zwei Worte dazu, was das mit diesen Diagnosen auf sich hat. Es gibt ja zum Beispiel die Apps, die die Schlafqualität messen, was teilweise ja auch wirklich vom Vorteil ist, wenn man hinterher weiß, schläft man eigentlich richtig, woran liegt es, dass man so gerädert ist, wie tief sind die Schlafphasen oder auch Dinge, habe ich gelesen, gerade für ältere Menschen auch eventuell eine wichtige Sache der Zukunft, dass im WC, im Urin gemessen werden kann, ob eine Dehydrierung aufgetreten ist oder irgendwelche anderen Sachen nicht in Ordnung sind. Also Zukunftsmusik, aber was sind noch die Dinge, die Sie kennen?
Wie ich eben schon angedeutet habe, muss man da sicherlich unterscheiden, ob man einfach bestimmte Messungen über bestimmte Indikatoren durchführt, eben wie zum Beispiel bestimmte Prozentsätze von Wirkstoffen im Blut vertreten sind etc. oder ob man tatsächlich damit solchen Gerätschaften auch tatsächliche Diagnosen stellt. Das Erstere ist sicherlich möglich, wenn man eben Sensoren hat, die eine genügend hohe Qualität haben. Wir haben ja auch schon Blutdrucksensoren zu Hause etc. Das ist natürlich möglich. Das Letztere ist natürlich viel problematischer, wie ich vorhin angedeutet habe. Es ist eben eine gewisse Kompetenz nötig, die jetzt nicht direkt durch einfache Statistiken oder Machine Learning Ansätze einfach eingetauscht werden kann, um jetzt wirklich festzustellen, ob jemand eine bestimmte Krankheit hat oder ob ein medizinischer Dienst jetzt notwendig ist.
Matthias Wiemer hat uns, herzlichen Dank nochmal an den Hoffmann, Matthias Wiemer hat uns geschrieben, ich wünschte mir endlich eine App für sprachgesteuertes Öffnen und Schließen von Türen in der Wohnung, dann müsste man nicht immer bei vollen Händen Türen riskant mit dem Ellbogen bedienen. Und Jochen Sogorski hat eine kurze Frage, er hat sich einen Echo Dot im Angebot gekauft, um uns als günstiges Internetradio zu benutzen. Das Mikrofon schalte ich immer aus, es sei denn, Alexa soll Deutschlandfunk spielen. Danach geht das Mikrofon wieder aus. Die Frage nun, kann ich mich darauf verlassen, dass das Mikrofon ausgeschaltet ist, wenn ich es ausschalte? Es handelt sich ja lediglich um einen Befehl an die Software. Kurze Antwort, Herr Hebel.
Also wir haben das Medien analysiert und genau dieses Thema, was passiert, wenn dieser Mute-Knopf, also dieser Pause-Knopf gedrückt wird, was passiert denn, wenn ich den Alexa-Befehl ausspreche? Und üblicherweise müsste dann ja ein Datentransfer raus aus meinem WLAN hin zu Amazon stattfinden. Das hat nicht stattgefunden. Also
es ist aus, wenn man ausmacht.
Genau, das ist natürlich keine Garantie, wir sind nicht Amazon. Ja, wir können nur beobachten und können sagen, es scheint tatsächlich kein Datenfluss raus aus der Wohnung zu passieren in dem Moment. Und das ist ein starkes Indiz dafür, dass dieser Knopf funktioniert.
Prima, danke Ihnen. Birgit Roberts hat geschrieben, mich würde interessieren, ob Männer und Frauen gleich oft ihr Zuhause vernetzen und welche Altersgruppe dies am meisten tut. Wer kann dazu was sagen?
Wenn ich auch noch mal ganz kurz, das ist natürlich eine Sache, bei der wir als Portal, als großes Smart Home Portal zu antworten können. Wir haben tatsächlich die Nutzergruppe von 20 bis 55 in der Ecke. Ja? Also das ist ganz interessant. Und wir haben relativ gleichmäßige Verteilung von Frauen und Männern. Also scheint für beide genug Attraktivität in dieser Lösung zu liegen, zu sagen, wir nutzen das.
Vielen Dank. Merle Winterfeld aus Braunschweig ist jetzt in der Leitung. Guten Morgen, Frau Winterfeld.
Ja, guten Morgen.
Was ist Ihr Eindruck vom Thema oder Ihre Meinung dazu?
Ich möchte noch mal eine Lanze brechen für das automatisierte Wohnen, weil ich finde, dass es gerade für ältere Menschen oder die Dame, die eben angerufen hat mit der Frage, kann Alexa mir die Texte vom Bildschirm vorlesen, wenn ich die vors Internet setze, das fand ich eine sehr süße Formulierung, geht das dann? Und das ist doch so kompliziert. Und ich möchte sozusagen allen Menschen raten, die da Schwierigkeiten haben oder Unterstützung brauchen. Nein, es ist nicht kompliziert. Natürlich ist das Einstellen dieser Geräte kompliziert. Dafür muss ein Experte kommen, der das macht. Aber die Sachen zu bedienen oder das zu nutzen, ist ja dann nicht mehr schwierig. Und ich glaube, die Hemmschwelle ist so hoch, weil viele denken, dass, ja, das ist dann ganz kompliziert. Ich weiß gar nicht, wie das geht, aber das ist nicht kompliziert. Das muss man sich einmal zeigen lassen. Und das ist eben so, wie wenn ein Rollstuhlfahrer seinen Rollstuhl bekommt, der muss auch einmal an ihn angepasst werden, aber dann fährt der ja auch alleine. Und so ist das mit der Hausautomatisation im großen Stil ja eigentlich auch. Und das kann so viel Erleichterung bringen, dass ich es immer schade finde, wenn Leute sich davor fürchten. Und das ist immer so mein Gefühl dabei.
Absolut. Sie sind Medienpädagogin, das lese ich hier gerade. Was noch ein interessanter Punkt ist, finde ich, der ethische Umgang mit Daten. Als Medienpädagogin haben Sie sich damit ja auch beschäftigt. Also gerade bei jüngeren Menschen, die dort teilweise nicht so kritisch sind, bei ganz jungen Menschen. Die Frage, die sich mir die ganze Zeit ins Hirn wirft, ist, brauchen wir mehr Daten- und Medienkompetenz? Wie sehen Sie das?
Die brauchen wir auf jeden Fall, wobei ich immer denken würde, die brauchen meistens nicht die Jungen oder die sozusagen
oder,
die
genau, Zielgruppe, eigentlich alle Generationen.
Sondern eigentlich die es vorleben. Also ich habe selber, meine Kinder haben heute Geburtstag, die werden 3 und ich sehe selber immer, dass ich natürlich das schlechte Beispiel bin. Wenn ich neben denen sitze und gucke natürlich die ganze Zeit auf mein Smartphone und die sind noch so klein und sozusagen unbedarft, dass die irgendwann kommen und sagen, Mama, weg. So. Und dann weiß ich, okay, oh ja, das muss ich vorleben, natürlich. Und ich denke, das können wir auch. Wir sind auch in der Lage dazu, das Kindern und Jugendlichen zu begreiflich zu machen, warum das schwierig ist und warum das natürlich auch große Gefahren birgt. Aber die Verantwortung liegt da bei uns. Ich glaube, das wird oft abgeschoben an die Jugendlichen, dass die jetzt mal lernen sollen, doch damit anders umzugehen. Aber das können die ja gar nicht.
Wichtiger
Hinweis. Die sind ja eben noch nicht erwachsen. Prima. Also da immer bei sich selber mal prüfen.
Danke Ihnen ganz herzlich. Vielen
Schönen
Dank, Frau Winterfeld.
Gruß an alle Eltern.
Geht hiermit raus in die Nation. Danke Ihnen. Wir gehen direkt an Julia Wermelskirch aus Berlin, denn auch bei ihr geht es ums Thema Kinder. Guten Morgen, Frau Wermelskirch.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, ich freue mich gerade über die Worte, die die Kollegin da, ich bin nämlich auch Pädagogin, da geäußert hat zu Kleinkindern, denn ich kann das nur unterstreichen, dass eben, dass ich halte dieses Konzept des Smart Homes für gefährlich, für vor allen Dingen für die Kleinkinder. Und über die wird sehr wenig gesprochen, denn ich arbeite mit solchen Kindern über Bewegung und merke, dass immer weniger Kinder, das hat sich in den letzten 5 Jahren gesteigert, in so einen in so einen Bewegungskurs einsteigen können. Und wenn ich dann die Eltern frage, ja, dann haben sie eben sehr viel mit dem Handy zu tun oder auch Smartphones. Die Eltern bewegen sich zu Hause immer weniger. Und wenn man sich mit Gerhard Hüther beschäftigt hat oder anderen, dann weiß man, dass Kinder, Kleinkinder, das ganz für die wichtig ist, denn die haben ein sensormotorisches Lernen. Das heißt, sie lernen über die Nachahmung. Das heißt, sie brauchen Vorbilder, die sie unmittelbar erleben, die sich wirklich bewegen und sinnvolle Tätigkeiten tun. Mit Begeisterung und Hingabe sinnvolle Tätigkeiten tun. Das ist aber in einem Smart Home, das so sehr wirklich technisch schon geregelt ist, nicht mehr möglich. Das heißt, ich bange um die Intelligenz unserer Kinder.
Da möchte Herr Hevel, da holt direkt Tiefluft. Wir geben es direkt mal weiter.
Ja, wenn ich Tiefluft hole, ne? Tatsächlich vermischen wir gerade Smart Home und Smartphone ganz massiv. Es ist eine unfassbare...
Nee. Ich meinte schon auch das ganze Smart Home, wo einfach immer mehr technisch geregelt ist. Das heißt, wenn das Kind, das hat mir neulich mein Sohn erzählt, die Mutter seines Freundes, die guckt nur noch auf ein Tablet und guckt, wo kann ich jetzt welche Lichtschalter im Haus ausmachen oder anmachen oder was kann ich jetzt. Und das fand er sehr irritierend, dass da jemand nur noch auf dieses Ding starrt, anstatt einfach mal schnell ein paar Sprünge zu machen und zack, das Licht auszumachen. Also ich will das nicht hier vermischen jetzt. Ja. Ich merke schon, Sie streiten da sehr dafür.
Nee, ich streite nicht dafür. Ich möchte nur die Realität.
Ist auch sehr wertvoll, dass Sie genau das einbringen.
Ja, ich möchte nur die Realitäten klar machen. Das große Problem ist, dass die Kinder 3 Stunden am Tag irgendwelche Online-Games auf den Apps spielen. An Instagram, Snapchat und an WhatsApp rumsitzen, wir 150 WhatsApps am Tag bekommen, die Eltern das vorleben, also stundenlang, statt kurz mal 2 Minuten anzurufen, sich über 8 Stunden über WhatsApp austauschen, aber nicht zu sagen, Alexa, mach's Licht aus. Das ist das Problem. Das Problem ist einfach diese intensive Smartphone-Nutzung und dass die Hersteller dieser Apps, WhatsApp und so weiter, sie süchtig machen wollen, dass sie dauernd an diesen Produkten dran sitzen. Das ist das Kernproblem. Und da sage ich zum Beispiel auch, kleine Abgrenzung, in meinem Schlafzimmer gibt es kein technisches Gerät. Alle Handys bleiben oben und die sind nachts aus. Punkt.
Herr Großlachs, haben Sie dazu aus der Forschung noch etwas beizusteuern?
Man muss hier sicherlich unterscheiden zwischen den verschiedenen Interaktionsmodellen. Und ich glaube, der eine Anrufer und vor ein paar Minuten, der zum Beispiel das Problem mit der Türklinke erwähnt hat, ist hier ein wirklich interessantes Beispiel. Weil natürlich die Vision des Smart Homes ist, dass eben auch nicht nur im Endeffekt die Vorhänge hoch und runter gezogen werden, sondern eben die gesamte Wohnung im Endeffekt auch automatisch gesteuert werden kann. Und dadurch kann es natürlich sein, dass Kindern bestimmte Bewegungsmuster eben abhanden kommen oder eben weniger trainiert werden, wenn eben alles von einem in der Zukunft unter Umständen abgenommen werden könnte. Sicherlich ist das jetzige Smart Home dafür nicht geeignet, das mit den doch noch relativ begrenzten Interaktionsmöglichkeiten. Aber es besteht sicherlich die Besorgnis, dass man eben immer mehr und mehr zum Konsumenten wird und eben weniger zum Maker, also jemand, der tatsächlich selber etwas tut, sei es jetzt etwas produzieren in Sachen Inhalten oder Bau, zum Beispiel Spielzeuge etc., sondern einfach im Internet sozusagen konsumiert, was andere Leute tun, was vielleicht auch digital produziert wurde, was überhaupt von keinem Mensch mehr gemacht wird, sondern durch Machine Learning erstellt wird etc. Und die Langzeitwirkung davon im Endeffekt abzuschätzen, ist natürlich wieder immer noch relativ unklar. Aber ich habe das wirklich zur Kenntnis genommen, was die Pädagogin gesagt hat, dass sie natürlich schon im Kindergarten ganz früh bemerkt, dass eben Koordination eben die Wahrnehmung der Jüngsten teilweise schon beeinträchtigt ist im Vergleich zu anderen Generationen. Und das muss man wirklich halt ernst nehmen.
Ein Hinweis kam auch zum Thema Kommunikation. Also zum einen der Hinweis, wer nur noch spricht, der verlernt das Schreiben irgendwann. Und ja, das andere ist auch, wie ändert sich unsere Kommunikation? Weil diese Kommunikation mit Sprachassistenten basiert ja auf Imperativen. Alexa, tu dies, Alexa, tu das. Was bedeutet das auch für eine Kindergeneration, die diesen Befehlston die ganze Zeit wahrnimmt? Das war die Frage.
Ich bin ja Generation Programmierung. Und die Programmierung, also wir hatten damals C64, sind wir groß geworden, haben wir angefangen zu programmieren. Und uns wurde damals vorher gesagt, dass wir nur noch in Kellern sitzen, nicht mehr reden, weil wir nur noch if then else reden können. Wir sind trotzdem ganz gut vorangekommen. Ich glaube, da kann man sehr gut unterscheiden. Ich kann auch sagen, oder meine Frau kann mir auch sagen, bist du so lieb und holst mir noch mal kurz was aus dem Kühlschrank? Das ist auch eine höfliche Frage. Oder sagt, bist du so lieb und machst das Licht aus? Und deswegen kann ich trotzdem an anderer Stelle in eine andere Kommunikationsform mit der Umwelt gehen. Ich glaube, dass Alexas oder das Smart Home, wie wir es steuern, nicht so stundenlang am Tag passiert, dass es dramatische Auswirkungen hat auf unser soziales Miteinander, wie wir reden.
Ich würde gerne noch 3 Mails zitieren. Hannelore Berg aus Neuenrade hat geschrieben, es wird sicher niemals geschehen, dass ich mich vernetze mit Alexa, Siri oder wem auch immer. Solange ich noch dazu fähig bin, werde ich meine Wohnungstür, meinen Kühlschrank, meine Lichtschalter oder welche Geräte auch immer selber bedienen. Andernfalls würde ich mir menschliche Hilfe erbitten. Und wir haben Marc Gudo, der sagt, andere Lebensumstände werden immer automatisierter und wir auch. Außerdem wird uns eines Tages unsere Autonomie völlig entglitten sein. Und dann haben wir noch Hartmut Hauke Hartmann, wahrscheinlich eher so rum, aus Ostfriesland. Da geht es darum, man kann jede technische Innovation nutzen, solange man sie so weit versteht, dass man sie auch manipulieren kann. Segen oder Fluch, das vernetzte Zuhause, das stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen in Lausanne, bei Professor Dr. Jens Großklags, Leiter des Lehrstuhls für Cybertrust an der Technischen Universität München, und hier im Studio bei Sven Hävel, Geschäftsführer von Home and Smart, einem unabhängigen Verbraucherportal rund um Smart Homes. Herzlichen Dank Ihnen beiden fürs Kommen, und wir danken ganz besonders natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre vielen Anrufe und
und Mails. Die Sendung zum Nachhören finden Sie wie immer auf unserer Seite deutschlandfunk.de. Und in der kommenden Woche wird sich an dieser Stelle mein Kollege Michael Röhl mit dem Thema beschäftigen: Kein Minderheitenproblem. Wie lebt es sich mit kleiner Rente? Hier geht es jetzt weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.